Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Yong-an kreuzen quer durch Korea, unter anderem über Bibliotheken als beliebter Zufluchtsort bei der Hitze. Sie hören außerdem die Sportecke, Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um eine legendäre KBS-Sondersendung für getrennte Familien. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi fordert hohes Tempo bei Megaprojekten zu Halbleitern und KI. Seoul weist Tokios Protest gegen Meeresuntersuchung nahe Tokto zurück. Ukraine offenbar in Kontakt mit Südkorea für Unterstützung für Flugabwehr. Präsident Lee Jae-myung hat betont, dass für die zügige Umsetzung der 3 Megaprojekte in den Bereichen Halbleiter und KI ein schnelles Vorgehen ähnlich einem Blitzkrieg erforderlich sei. Die entsprechende Forderung unterbreitete er am Montag beim 2. öffentlich-privaten Treffen zur Überprüfung der Megaprojekte. Er nannte insbesondere eine parallele Durchführung von Verfahren und Verbesserungen in der Regulierung. Er ordnete an, am Halbleitercluster in der Region Honam in einem mit dem rasanten Bau eines Halbleiterwerks von TSMC in der japanischen Region Kumamoto vergleichbaren Tempo zu arbeiten. Er ordnete an, dass das Gelände des Militärflugplatzes in Gwangju frühzeitig für den Industriekomplex zur Verfügung gestellt werden soll. Der Präsident forderte außerdem, dass die Versorgung mit der Infrastruktur, wie solcher für Strom- und Wasserversorgung, sowie Gesetzgebungen und Gesetzesänderungen in Kooperation mit der Nationalversammlung in hohem Tempo angestrebt werden müssten. Die Regierung müsse nicht nur führend bei Innovationen sein, sondern auch selbst ein Innovationsmodell werden, verlangte Yi weiter. Er bezeichnete die nächsten 12 Monate als goldene Stunde. Die südkoreanische Regierung hat Japans Protest gegen eine Meeresuntersuchung in der Umgebung der Felseninseln Tokto zurückgewiesen. Es handle sich um eine legitime Aktivität, die im Einklang mit dem Völkerrecht und relevanten inländischen Gesetzen durchgeführt worden sei, sagt ein Beamter des Außenministeriums am 9. August. Tokto sei historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Koreas Hoheitsgebiet. Man könne keinerlei unberechtigte Ansprüche Japans auf Tokto akzeptieren und weise solche Ansprüche auf diplomatischem Wege zurück. Man könne Japans Einwände nicht akzeptieren, fügte der Beamte hinzu. Die Ukraine steht laut ihrem Präsidenten Volodymyr Zelensky mit der südkoreanischen Regierung in Kontakt, um ihre Flugabwehr zu ergänzen. Das machte Zelensky am 9. August bekannt, als ein Interview mit einem lokalen Sender in sozialen Medien teilte. Zwar wisse er um die gesetzlichen Einschränkungen aufgrund von Südkoreas Verfassung, man sei aber zur Zusammenarbeit in anderen Bereichen bereit, das könnte auch ein Drohnendeal sein. Zelensky wies auf die steigende Zahl der nordkoreanischen Soldaten in Russland hin. Anfangs seien es lediglich Hunderte, Tausende gewesen. Es sei nun die Entscheidung getroffen worden, 30.000 bis 50.000 nordkoreanische Soldaten auf russischem Territorium zu stationieren. Er warnte, dass Nordkorea von Russlands Erfahrungen in der modernen Kriegsführung profitieren werde. Wenn künftig Krisen und Spannungen in anderen Regionen wie im Pazifik eskalieren würden, würden Nordkoreas Kampferfahrungen eine direkte Bedrohung für andere Staaten in der asiatischen Region darstellen. Die USA haben bisher 112 Angehörige der US-Streitkräfte in den 2018 von Nordkorea überführten Kisten mit sterblichen Überresten von im Koreakrieg Gefallenen identifiziert. Das gab die Dienststelle für die Erfassung von Kriegsgefangenen und Vermissten DPAA des US-Verteidigungsministeriums bei einem Briefing der Regierung bekannt, das am 6. und 7. August in Omaha im Bundesstaat Nebraska stattfand. Nordkorea hatte 2018 gemäß einer Vereinbarung bei den Gipfelgesprächen mit den USA 55 Kisten mit sterblichen Überresten übergeben. Laut der DPAA seien 112 US-Soldaten inzwischen identifiziert worden. 90 Überreste seien Südkorea übergeben worden. Nach Einschätzung des koreanischen Entwicklungsinstituts KDI machen sich Verbesserungstendenzen in der koreanischen Wirtschaft, angeführt von der Halbleiterindustrie, immer deutlicher bemerkbar. Diese Meinung teilte die staatliche Denkfabrik in ihrem am Montag veröffentlichten monatlichen Wirtschaftsbericht für August 2026 mit. Zur Begründung wurde auf die gestiegenen Export- und Anlageinvestitionen, unter anderem in der Halbleiterbranche, und den zugenommenen Konsum langlebiger Güter hingewiesen. Die Anlageinvestitionen legten im Juni um 21,7% zu, was den Anstiegen bei Maschinen und bei der Ausrüstung zur Halbleiterfertigung zu verdanken ist. Die durchschnittlichen täglichen Exporte sind im Juli dank der starken KI-Nachfrage um 69,6% gestiegen. Südkorea und Taiwan haben dank starker Exporte von KI-Chips in der ersten Hälfte dieses Jahres jeweils erstmals Japan beim Wert der Exporte übertroffen. Das berichtete die japanische Zeitung Nihon Keizai Shimbun am Freitag unter Berufung auf Handelsstatistiken der drei Länder. Analysiert wurden auch Daten der japanischen Außenhandelsorganisation und Ressourcen aus der UN Comtrade-Datenbank. Die südkoreanischen Ausfuhren beliefen sich im Zeitraum von Januar bis Juni auf 496,3 Milliarden Dollar, die taiwanesischen auf 416,6 Milliarden Dollar. Beide Länder verzeichneten ein Wachstum von über 50% gegenüber dem Vorjahr. Währenddessen legten die japanischen Exporte lediglich um rund 10% auf 384,4 Milliarden Dollar zu. In Südkorea wird der Verdacht auf eine Manipulation der Zahl der Wähler größer, die an den letzten Kommunalwahlen am 3. Juni tatsächlich teilgenommen hatten. In der nach den Wahlen von der Nationalen Wahlkommission bekanntgemachten Statistik zur Zahl der Wahlberechtigten, die ihre Stimme abgegeben hatten, wurde eine große Diskrepanz zwischen den vor Ort erfassten Zahlen und den endgültigen Zahlen aufgedeckt. Laut am Montag vom Büro der Abgeordneten Chong Chun-seng vorgelegten Daten wurden in 1971 der 3558 Gemeinden Abweichungen festgestellt. In 29 Orten fielen die Abweichungen sogar um 100 oder größer aus. Im vierten Wahllokal in Kungdo-Üb in Ansong in der Provinz Gyeonggi ging die endgültige bestätigte Zahl der Wähler, die tatsächlich gewählt haben, um 611 Personen oder 29% verglichen mit der vor Ort ermittelten Zahl zurück. Dagegen stieg die Zahl in Kwagan-Ildong im Bezirk Suyong in Busan um 785 Personen. In einigen Teilen der Bezirke Gangnam und Songpa in Seoul, wo Stimmzettel knapp waren, sind die endgültig festgestellten Zahlen größer als die vor Ort ermittelten. Eine gemeinsame Ermittlungseinheit von Staatsanwaltschaft und Polizei ermittelt derzeit dazu, ob die Wahlkommission nach dem Abschluss der Stimmabgabe wieder auf das System zugegriffen und Zahlen willkürlich korrigiert hatte. Der Zustimmungswert für Präsident Lee Jae-myung ist die vierte Woche in Folge gesunken. Der Wert rutschte auf den tiefsten Stand seit seinem Amtsantritt ab. Das ergab eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut RealMeter im Auftrag der Zeitung IKN durchführte. Vom 3. bis 7. August wurden landesweit 2514 Menschen ab 18 Jahren befragt. Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen bewerteten 43,3% der Befragten Lees Amtsführung positiv. Das sind 2,6 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Unterdessen stieg der Anteil der Befragten, die mit Is Arbeit unzufrieden sind, um 2,5 Prozentpunkte auf 53%. Der Anteil der Negativgesinnten übertraf somit die zweite Woche in Folge mit einem außerhalb der Fehlerspanne liegenden Abstand den Anteil der Positivgesinnten. Laut Real Meter spielten neben der Reform der Immobiliensteuern auch Hitzewellen und wirtschaftliche Unsicherheitsfaktoren eine Rolle. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um die legendäre KBS-Sondersendung Getrennte Familien finden zusammen. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören das Immobilienbüro von Lee Tae-jun vor. Am Mittwoch stellen wir in Schritte zur Wiedervereinigung nordkoreanische Animationsfilme vor. Am Donnerstag berichten wir in Musik verbindet über moderne koreanische Volkslieder. Am Freitag bringen wir die Hörerecke und insofern so nah ein Gespräch mit Micha Güring, Projektverantwortlicher des VfB Stuttgart für das deutsch-koreanische Jugendfußballprogramm. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung Unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus Seoul heißt sie Kang Kyung-ah. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Kreuzung quer durch Korea. In unserer heutigen Sendung erfahren Sie als erstes, dass Bibliotheken für immer mehr Menschen in Korea ein beliebter Zufluchtsort vor der Hitze werden. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Weiter erfahren Sie mehr über ein Interview der künstlerischen Direktorin des Koryo-Theaters in Kasachstan mit der Nachrichtenagentur Yonhap News. Das Nationale Koryo-Theater ist die älteste koreanische Theatergruppe der Welt und ein wichtiges Zentrum der kulturellen Identität der Russland-Koreaner. Zum Schluss hören Sie den Ausdruck der Woche. Zuerst aber etwas Musik. Taeyeon singt Blaue Nacht von Jeju.
떠나요 둘이서 모든 걸 후회버리고 제주도 푸른밤 그 별 아래 이제는 더 이상 얽매이긴 우린 싫어요 신문에 TV에 월급 봉투에 아파트 담벼락보다는 바다 볼 수 있는 창문이 정말로 그대가 외롭다고 느껴진다면 떠나요 제주도 푸른 밤 하늘 아래로 떠나요 둘이서
Bei den derzeit beispiellosen Hitzewellen zieht es immer mehr Menschen in Korea in die klimatisierten Bibliotheken. Bibliotheken, in denen es schön kühl ist und wo man, ohne sich Sorgen wegen der Stromkosten zu machen, in ruhiger Atmosphäre der Hitze entgehen kann, werden zunehmend zu beliebten Rückzugsorten vor der Sommerhitze in den Städten. Die Tolmadang-Bibliothek in einem Einkaufs- und Freizeitzentrum in Suwon ist bei derzeit anhaltend hohen Temperaturen von über 30 Grad Celsius auch an Wochentagen voll von Besuchern, sodass man kaum einen Sitzplatz finden kann. Die Tolmadang-Bibliothek ist eine offene Bibliothek, deren rund 22 Meter hohen Bücherregale sich über die vierte bis siebte Etage erstrecken. Ein Student, der mehrere Bücher aufgeschlagen vor sich liegen hatte und eine Arbeit für sein Studium schrieb, sagte, er sei gekommen, weil die Hitze zu Hause kaum auszuhalten sei. Er sei schon am Vormittag eingetroffen, um noch einen Sitzplatz zu bekommen. Offene Bibliotheken wie hier seien genau das Richtige, um bei angenehm kühlen Temperaturen mit dem Notebook zu arbeiten oder eine Arbeit für die Uni zu schreiben. In der Pölmadang Kinderbibliothek, die sich im dritten Stockwerk des Freizeitzentrums befindet, wimmelt es von Kindern, die mit ihren Eltern gekommen sind, um sich in den Sommerferien etwas die Zeit zu vertreiben. Eine Besucherin, die in der Nähe wohnt, sagte, sie komme mit den Kindern im Sommer häufig in die Bibliothek, weil sie hier der Hitze entkommen könne und es zugleich pädagogisch sinnvoll sei, dass die Kinder ganz selbstverständlich mit Büchern in Berührung kommen. Ein Angestellter der Bibliothek sagte, dieser Ort sei zwar auch sonst sehr beliebt, aber seit Beginn des Sommers scheine die Zahl der Besucher um etwa 10% gestiegen zu sein. Ein weiterer Grund, warum Bibliotheken zu beliebten Zufluchtsorten vor der Hitze werden, ist, dass die Menschen unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden, in Bibliotheken aber keine zusätzlichen Kosten anfallen. Eine Person sagte, als Student habe er finanziell nicht viel Spielraum. Aus Kostengründen sei es sinnvoller, in die Bibliothek zu gehen, als zu Hause die Klimaanlage laufen zu lassen oder in einem Café zu sitzen. Dass man seinen Interessen nachgehen kann, ohne sich darüber sorgen zu müssen, was andere denken, ist ein weiterer Vorteil von Bookcamps oder Leseferien. Eine Besucherin sagte, in einem Café habe man das Gefühl, dass man nicht allzu lange sitzen bleiben sollte. Hier könne man dagegen ganz unbefangen bleiben, Leute beobachten, in verschiedenen Büchern stöbern und gleichzeitig der Hitze entkommen. Das finde sie sehr angenehm. Ein weiterer Vorteil sei, dass es hier weder laut noch vollkommen still sei. Auch öffentliche Bibliotheken sind zu Zufluchtsorten für die Bürger geworden. In einer Musikbibliothek in Ulsanbu sieht man in letzter Zeit hier und dort Bürger, die einen Kopfhörer tragen und Musik hören oder in ein Buch vertieft sind. Die Musikbibliothek in Ulsanbu ist eine öffentliche Bibliothek, die sich über drei Stockwerke erstreckt und Bücher und Musik vereint. Sie bietet neben LPs und CDs auch verschiedene Räume und Einrichtungen wie ein Klavierstudio, in denen Besucher Musik genießen können. Damit zieht sie insbesondere Menschen an, die sich im Rahmen einer Bookcamps eine entspannende Auszeit mit Büchern und Musik gönnen möchten. Ein Mitarbeiter der Bibliothek sagte, die Besucher schätzten vor allem, dass in den gut klimatisierten Räumlichkeiten kostenlos verschiedene kulturelle Angebote, darunter auch Einrichtungen zum Musikhören, nutzen können. Kommen wir nun zu den Meldungen vom Sport. Mit dabei ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Nach einer ungeplanten, hitzebedingten Pause stehen die 10 Teams der koreanischen Profi-Baseball-Liga KBO wieder auf dem Platz. Aufgrund der extremen Hitzewelle war der Spielbetrieb am 5. August unterbrochen worden. Am 11. August geht es mit den Spielen in 5 Stadien im ganzen Land aber weiter. Die Saison geht jetzt langsam in ihre spannende Phase.
Die Geschäftsstelle der KBO hatte beschlossen, die 25 Spiele, die zwischen dem 5. und 9. August stattfinden, wegen der zu hohen Temperaturen abzusagen. Bis 6. September finden sämtliche Spiele ungeachtet des Wochentags ab 19 Uhr statt. Sollten die Temperaturen rascher als erwartet sinken, können die Zeiten für den Spielbeginn auch wieder vorgezogen werden.
Für die Spieler bedeutete die Zwangspause aber keinen Sonderurlaub. Vor allem die Spieler der Mannschaften Kia Tigers und NC Dinos, die nach dem Spiel am 31. Juli wegen der Hitze 10 Tage lang ruhen mussten, versuchten die Zeit mit Training in der Halle und Krafttraining sinnvoll zu überbrücken.
Am 11. August beginnt die Rückrunde und für die Frage, wer in die Playoffs kommt, wird auch entscheidend sein, wer mit der Zwangspause und den Änderungen am besten umgehen konnte. Es wird mit Spannung erwartet, ob Katie Wills, die zuletzt überlegen waren und die Tabellenführung übernommen haben, nahtlos an ihre Serie anknüpfen können oder ob die zweitplatzierten Samsung Lions, die zuletzt etwas ins Stolpern geraten waren, sich in der Pause etwas sammeln konnten und nun zum Gegenangriff ansetzen. Ebenso interessant ist die Frage, ob die LG Twins auf Platz 3 die Pause gut nutzen konnten, zuletzt waren sie im Formtief. Bei den Tucson Bears auf Platz 4 lief es andersherum. Sie hatten gerade einen guten Lauf, als die Hitze und die Pause sie ausbremsten. Daher ist die Frage, ob sie genau dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Auch der Kampf zwischen Kia Tigers und den Hanwha Eagles um das letzte Playoff-Ticket für die heiße Saisonphase im Herbst verspricht spannend zu werden.
Der Zeitplan für die KBO-Saison wurde durch die Extremtemperaturen auf den Kopf gestellt. Zunächst gab es noch viel Puffer, weil vergleichsweise wenig Partien wegen Regens verschoben werden mussten. Die vergleichsweise lange Unterbrechung wegen der Hitze hat nun viel durcheinander gewirbelt. Insgesamt 55 Spiele konnten nicht ausgetragen werden. 30 Partien wurden wegen brennender Hitze abgesagt. Diese Spiele müssen nachgeholt werden und im September steht damit ein noch heißerer Kampf um die Platzierungen bevor. Nun zur nächsten Meldung. Fußballspieler Yi Gang-hin hat im Trikot seines neuen Vereins Atletico Madrid debütiert. Er hatte am Sonntag, dem 9. August, seinen ersten Auftritt im Seoul World Cup Stadion beim Coupang Play Series Freundschaftsspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City.
Yi Gang-hin wurde an dem Tag in der 108. Minute eingesetzt. Er trug die Rückennummer 7, die häufig einem offensiven, technisch starken und torgefährlichen Spieler gegeben wird. Als er auf den Platz lief, jubelte das Publikum. Yi Gang-hin machte unmittelbar nach seiner Einwechslung mit einem gefährlich getretenen Freistoß auf sich aufmerksam und zeigte damit sofort seine Präsenz. An dem Tag hatte der Fußballspieler vor koreanischen Fans seine offizielle Zeremonie zur Vorstellung bei Atletico Madrid. Der legendäre spanische Stürmer David Villa nahm an der offiziellen Vorstellung teil und hieß den neuen Star im Team willkommen.
Yi Gang-hin, der sich nach der WM 2026 in Nord- und Mittelamerika in Südkorea fit gehalten hatte, stieß am 6. August gemeinsam mit der Mannschaft bei deren Aufenthalt in Korea zum Team. Bis dahin konnte er nicht ins Ausland nach Spanien fliegen, weil er den Pflichtwehrdienst noch nicht absolviert hatte. Er konnte deshalb auch nach der Bekanntgabe seiner Verpflichtung bei Atletico Madrid am 25. Juli nicht zum Team stoßen.
Yi Gang-hin sagt auf einer Pressekonferenz, Atletico Madrid sei ein Verein, den er seit seiner Kindheit oft verfolgt habe und er wisse sehr gut, dass dieser Club zu den Besten gehöre. Er fügt hinzu, es habe ihn vor allem tief beeindruckt, dass der Trainer und der Verein ihm aufrichtig das Gefühl vermittelt haben, dass sie ihn unbedingt wollten.
Auch Trainer Diego Simeone äußerte sich positiv über Yi Gang-hin, von dem in der neuen Saison viel erwartet wird. Simeone sagte, nach einem gemeinsamen Training der Mannschaft in Korea habe sich bestätigt, dass Yi Gang-hin wie erwartet ein bescheidener und sehr fleißiger Spieler sei. Yi Gang-hin verließ am 25. Juli Paris Saint-Germain und wechselte für eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro zu dem spanischen Spitzenclub. Nach Bekanntwerden des Transfers war das Interesse groß. Unter anderem waren die Trikots für die neue Saison zeitweise ausverkauft. Und dies ist die letzte Meldung. Angefangen als eine einfache Freizeitaktivität für die Familie, bringt diese Sportart heute, nach 60 Jahren, den Markt für den Breitensport in Bewegung. Die Rede ist von Pickleball. Pickleball ist eine Art Mischung aus Tennis, Tischtennis und Badminton. Das Spielfeld ist kleiner als ein Tennisplatz und hat ein Netz in der Mitte. Wie beim Tennis wird der Ball über das Netz geschlagen.
Auch in Korea gewinnt Pickleball an Popularität. Dies ist darauf zurückzuführen, dass über das Fernsehen und die sozialen Netzwerke immer häufiger Bilder und Beiträge von Prominenten bekannt werden, die Pickleball spielen. So haben unter anderem bekannte Entertainer den Sport vorgestellt. Auch die Sängerin Soju absolvierte kürzlich für ihren YouTube-Kanal selbst eine Pickleball-Trainingsstunde und schwärmte, es macht Spaß und ist nicht allzu anstrengend.
In den USA expandiert der Markt für Pickleball mit schneller Geschwindigkeit. Laut der Sports and Fitness Industry Association stieg die Zahl der Pickleballspieler in den USA von 4,2 Millionen im Jahr 2020 auf 24,3 Millionen im Jahr 2025. Damit hat sich die Zahl innerhalb von 5 Jahren etwa um das 5,8-fache erhöht, was einem Anstieg von rund 479% entspricht.
Mit der steigenden Zahl der Teilnehmer werden auch die Sportanlagen rasch ausgebaut. In den USA ist die Zahl der Pickleballplätze auf 82.613 und die Zahl der Spielstätten auf 18.258 gestiegen. Auch der Markt für Pickleball-Ausrüstung wächst rasant. Branchenangaben zufolge erreichte der weltweite Markt für Pickleball-Ausrüstung 2024 ein Volumen von rund 1,6 Milliarden US-Dollar.
In Südkorea steht der Pickleball-Markt am Beginn seiner Wachstumsphase. Zwar gibt es bislang keine verlässlichen Statistiken, die wie in den USA die offizielle Marktgröße erfassen, doch der koreanische Pickleball-Verband schätzt die Zahl der Pickleball-Clubs landesweit auf rund 100 und die Zahl der aktiven Spieler auf mehr als 10.000. Auch beim Ausbau der Infrastruktur und der Organisation der Sportart gibt es rasche Fortschritte. Die Stadt Seoul errichtet im Gwangna-do Hangang Park 14 spezielle Pickleballplätze. Das waren die Meldungen vom Sport für diese Woche.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Lee Ryu-bo-bi, die künstlerische Leiterin des Nationalen Akademischen Kolya-Theaters in Kasachstan, sprach neulich in einem Interview mit Yonhap News über ihre Gedanken und Gefühle anlässlich des 90. Jahrestags der Zwangsumsiedlung der Russland-Koreaner oder Kolya-in im kommenden Jahr sowie des 95. Gründungsjubiläums des Theaters. Sie sagte, inmitten der Zwangsumsiedlungspolitik durch die russische Regierung habe das Kolya-Theater nicht aufgehört, Arirang zu singen und den Geist und die Seele des koreanischen Volkes bewahrt. Diese Bühne, die auf eine 95-jährige Geschichte zurückblickt, sei nicht einfach nur ein Theater, es sei die Identität der Koreaner in Zentralasien und die Sehnsucht nach der Muttersprache. Das Kolya-Theater wurde 1932 in Wladiwostok gegründet und befindet sich heute in Almaty, der größten Stadt in Kasachstan. Es ist die älteste und traditionsreichste unter den koreanischen Theaterorganisationen, die bis heute sowohl auf der koreanischen Halbinsel als auch außerhalb des Landes fortbestehen. Bis sich das Kolya-Theater im Zuge der Zwangsumsiedlungspolitik durch Stalin über Kislorda in Kasachstan in Almaty niederließ, war es trotz der zahlreichen historischen Umbrüche, die es durchlebte, ein wichtiger Ort für die Bewahrung der koreanischen Sprache und des kulturellen Erbes. Zugleich ist das Theater ein historisch bedeutsamer Ort, an dem der Unabhängigkeitskämpfer General Hung Bom-do in seinen letzten Lebensjahren als Wächter arbeitete und lebte. Lee Ryu-bo-bi, die seit 1997 20 Jahre lang Intendantin des Theaters war und heute den Posten der künstlerischen Direktorin innehat, ist eine Zeitzeugin der Geschichte des Kolya-Theaters. Sie ist zudem Trägerin des Titels Verdiente Künstlerin Kasachstans, Honorarprofessorin an der Kasachischen Nationalen Kunstakademie Schurgenow und Vorstandsmitglied des Verbands der Kolya-in in Kasachstan. 2016 wurde sie mit dem Lustig-Orden zweiter Klasse sowie mit einem Verdienstorden der Internationalen Union der Verteidigungsorganisationen der Gemeinschaft unabhängiger Staaten ausgezeichnet. In dem Interview mit Yonhap Yu sagte sie über die geplante Veranstaltung im nächsten Jahr zum 90. Jahrestag der Zwangsumsiedlung und 95. Jubiläum des Kohler Theaters, dass im Mittelpunkt eine Tournee mit dem Theaterstück Erinnerung stehe. Dieses Stück ist das einzige historische Drama, das die Geschichte der Russland-Koreaner in Kasachstan von ihrer Zwangsumsiedlung im Jahr 1937 bis in die Gegenwart erzählt. Es wurde 1997 anlässlich des 60. Jahrestages der Zwangsumsiedlung uraufgeführt und 10 Jahre später noch einmal auf die Bühne gebracht. Vor kurzem hat der 84-jährige Chefregisseur die Geschichte des vergangenen Jahrzehnts neu geschrieben und damit eine Fassung zum 90. Jahrestag fertiggestellt. Im kommenden Jahr soll das Stück auf einer Tournee durch wichtige Städte wie Astana, Karaganda und Aktau aufgeführt werden. Auch das, wie sie es jedes Jahr im Theater veranstaltete, traditionelle koreanische Neujahrsfest Seollal soll auf das ganze Land ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind gemeinsame koreanisch-kasachische Aufführungen geplant, bei denen koreanische Theatergruppen oder Schauspieler eingeladen werden, um gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern des Kohler Theaters auf der Bühne stehen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion und der Unabhängigkeit Kasachstans im Jahr 1991 geriet das Kohler Theater wegen des Wegfalls staatlicher Unterstützung in eine schwere finanzielle und organisatorische Krise. Mit der Eröffnung des koreanischen Bildungszentrums in Almaty 1991 und der Einrichtung der südkoreanischen Botschaft in Kasachstan im darauffolgenden Jahr eröffnete sich jedoch eine neue Perspektive. 1992 schloss das Theater eine Partnerschaft mit dem Nationaltheater der Republik Korea, woraufhin Ensemblemitglieder die Gelegenheit hatten, in Südkorea an Fortbildungsprogrammen teilzunehmen. Zugleich erhielt das Kohler Theater zunehmend Unterstützung von der südkoreanischen Regierung und koreanischen Unternehmen. Heute sind laut der künstlerischen Direktorin 90% des Personals junge Fachkräfte mit einer Schauspielausbildung. Die Überarbeitung des Repertoires und der Umzug des Theaters ins Stadtzentrum seien entscheidend dafür gewesen, dass die Besucherzahlen stiegen. Das Repertoire bestehe zu 40% aus Werken über Russland-Koreaner und zu 60% aus multiethnischen Stücken aus der russischen bzw. sowjetischen Zeit. Das Kohler Theater sei das einzige vom kasachischen Staat anerkannte nationale Theater der Kohlerin und eine Institution mit Symbolstatus. Bei Besuchen der Staatsoberhäupter stehe es regelmäßig auf dem Programm. Wie denkt Edu Bobi über die Kooperation mit Südkorea vor dem Hintergrund der Expansion der K-Culture? Sie sagt, dass K-Pop, K-Drama und K-Food im Alltag der Menschen in Kasachstan schon tief verwurzelt sei. Die ersten 3 Zahlen, 880, im Barcode des Produkts seien eine Garantie für koreanische Produkte und der Inbegriff von Vertrauen. Für den Erhalt und die Entwicklung des Kohler Theaters sei nicht nur die Unterstützung der kasachischen Regierung, sondern auch die beständige Unterstützung und das Interesse der historischen Heimat Korea eine große Hilfe gewesen. Sie spüre, dass es zwischen beiden Ländern eine enge kulturelle Verbundenheit gebe.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Die Sommerhitze hat Korea fest im Griff. Anfang August haben viele Menschen Urlaub und nehmen sich eine Auszeit. Für Tage, an denen man lieber drinnen bleibt, gibt es in Korea einen besonderen Begriff. Hokkangs. Hokkangs verbindet die Wörter Hotel und Vacances, Gemeint ist ein Urlaub in einem Hotel in der Nähe. Statt weit zu verreisen, checkt man für ein oder zwei Nächte ein und genießt zum Beispiel den Pool, ein gutes Frühstück oder einfach eine entspannte Zeit im Hotel. In Korea gibt es aber noch weitere Urlaubstrends. Chungkangs steht für einen ruhigen Aufenthalt auf dem Land. Bei Subkangs geht es um Erholung im Wald und in der Natur. Und Petkangs bedeutet Urlaub gemeinsam mit dem Haustier. Urlaub kann also ganz unterschiedlich aussehen. Im Hotel, auf dem Land, im Wald oder mit dem eigenen Hund. Wie verbringen Sie in diesem Sommer Ihre freie Zeit? Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's dann wieder für heute in Kreuz und Quer durch Korea. Saksuri singt wieder hier am Meer und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie On the Way to the Airport, zu Deutsch auf dem Weg zum Flughafen, aus dem Jahr 2016 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Norweuso. Norweuso heißt auf Deutsch so viel wie Warum lachst du? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie On the Way to the Airport einmal an. Die Flugbegleiterinnen Song Mi-jin und Han Ji-in unterhalten sich bei einem Glas Wein. Ji-in erinnert sich an etwas, was Mi-jin einmal erzählt hat und muss lachen.
Du, wie so?
너 지금 네 얘기하는 거지?
옛날에 네가 한 얘기가 있는데? 술퍼 마시고?
내가 뭐랬는데?
너 사귀던 남자 시즌이 맥주집에서 만났댔잖아.
내가 언제?
에이, 기억하는구만 뭘. 완전 취해가지고 다 털어놨어.
An einer Stelle sagt Song Mi-jin hier, 너 왜 웃어? Warum lachst du?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
너 왜 웃어?
Mit 너 왜 웃어 kann man zum einen einfach nur fragen, warum jemand lacht. 너 왜 웃어? 어제 본 웃긴 영상이 생각났어. Warum lachst du? Ich musste an ein lustiges Video denken, das ich gestern gesehen habe. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 재미있는 DM이 왔어. Warum lachst du? Ich habe eine lustige Nachricht bekommen. Hören Sie das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어. 너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
너 왜 웃어?
재밌는 DM이 왔어.
Zum anderen kann man den Ausdruck verwenden, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen auslacht. 너 왜 웃어? 지금 나 비웃는 거야? 아니야, 오해야. Warum lachst du? Lachst du mich aus? Nein, das hast du missverstanden. Hier noch ein Beispiel. 너 왜 웃어? 나 진지한데? 미안해, 안 웃을게. Warum lachst du? Ich meine das ernst. Tut mir leid, ich höre auf. Hören Sie auch das einmal als Beispielkonversation.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해. 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해. 안 웃을게. 너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해. 안 웃을게.
너 왜 웃어? 나 진지한데.
미안해. 안 웃을게.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie 너 왜 웃어 anwenden können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von prägenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. Die heutige Folge behandelt die legendäre KBS-Sondersendung »Getrennte Familien finden zusammen« und die von ihr vermittelte Friedensbotschaft.
...님이세요? 네. 네, 모자가 만나셨어요.
형제가
Im Jahr 1983 wurde die KBS-Sondersendung Getrennte Familien finden zusammen ausgestrahlt.
33년 만에 왜 헤어졌어요? 영등포역제에서 기차 타다가 헤어졌습니다.
누가 이 사람을
혜택임의 누가 이 사람을 모르시나요는 이제 방송 알리는 음악에 나오잖아요.
Wenn das Titellied des Programms Kennt nicht jemand diesen Menschen von Patty Kim gespielt wurde, hielten die Leute inne. Auch die, die keine Angehörigen verloren hatten, versammelten sich vor dem Fernseher, sahen bis 1 oder 2 Uhr morgens zu und vergossen Tränen. Alle Koreaner versuchten, Familienangehörige zu finden.
같이 오시는 거예요. 그리고 같이 찾아주는 마음으로 온 국민이.
Diese besondere Sendung erreichte beispiellose Einschaltquoten von bis zu 78% und wurde 2015 in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen.
This program has a value for the people.
Diese Sendung ist wertvoll für die Menschen. Es ist wichtig, Menschen in einem geteilten Land zusammenzubringen.
분단 국가가 갖고 있는 비극과
Es war ein großartiges Drama, entstanden durch eine Kombination aus nationaler Tragödie und fortschrittlicher Rundfunktechnologie.
Die Sendung zeigte der Welt die tragischen Folgen des Krieges, nationale Teilung und getrennte Familien. Menschen weltweit waren berührt. Alles begann 1983. Zum Gedenken an den 33. Jahrestag des Beginns des Koreakriegs und den 30. Jahrestag des Waffenstillstands plante die KBS-Morgensendung Studio 830 verschiedene Sondersendungen, darunter auch getrennte Familien finden zusammen. Ziel war es, Familien, die durch den Krieg auseinandergerissen worden waren, schätzungsweise 10 Millionen, wieder zusammenzuführen. Angehörige, die ihre Geschichten eingeschickt hatten, wurden ins KBS-Studio eingeladen. Die Beiträge sollten ab dem 30. Juni um 22.15 Uhr über 90 Minuten hinweg live ausgestrahlt werden. Die Moderatoren Yu Chol-jung und Yi Ji-yeon sprechen über die erste Sendung.
Ich sagte damals, dass es in der heutigen Sendung darum gehe, Familienmitglieder zu finden, die im Koreakrieg getrennt wurden, und bat die Zuschauer, während der Live-Sendung anzurufen. Was dann geschah, übertraf unsere kühnsten Erwartungen. Ich war schockiert, wie viele Anrufe kamen. Schon 30 Minuten nach Beginn der Sendung konnten wir erste Angehörige zusammenführen.
Die ersten Wiedervereinten waren zwei Schwestern. Die Resonanz war überwältigend. Noch weit nach Mitternacht strömten Menschen auf der Suche nach ihren Verwandten ins KBS-Gebäude in Joido. Eine Krisensitzung wurde einberufen und die Live-Sendung wurde bis 14.30 Uhr am nächsten Tag verlängert. Innerhalb von 5 Stunden erzählten 800 Familien ihre Geschichten, 36 Familien wurden wiedervereint. Ein Drama, das niemand gezielt hätte inszenieren können. Der damalige Produzent Yi Won-gun berichtet.
Als die Sendung gegen 2 Uhr morgens enden sollte, sahen wir Tausende von Menschen vor dem Studiogebäude, die darum baten, ihre Familienmitglieder zu finden. Der damalige KBS-Präsident sagte, wir sollten andere Programme absagen und ihnen helfen. Wir beschlossen, kurz zu schlafen, die Übertragung am nächsten Tag um 19 Uhr fortzusetzen und dann die ganze Nacht hindurch zu senden. Danach blieben wir mehrere Nächte lang wach.
Das enorme Interesse veranlasste KBS, das reguläre Programm auszusetzen und mit der Live-Sendung fortzufahren. Alle Regionalprogramme beteiligten sich, um Geschichten getrennt lebender Familien vorzustellen. Wenn man Familienangehörige gefunden hatte, wurde die Wiedervereinigung live per Splitscreen gezeigt. Täglich kam es zu dramatischen, tränenreichen Wiedersehen. Eine besonders bewegende Szene war die von Bruder und Schwester, die direkt nach Kriegsbeginn getrennt worden waren.
Nummer 6566. Frau Kim Jong-e sucht ihre Eltern und ihren älteren Bruder. Sie kann sich aber nicht mehr an ihren Namen erinnern.
Ho Hyun-chol, damals wohnhaft in Taejeon, sah sich abends nach der Arbeit alle Aufzeichnungen der Sendung an. Als er sah, dass eine Frau aus Jeju ihren lange vermissten Bruder suchte, wusste er sofort, das bin ich. Auch wenn sie ihn unter einem anderen Namen suchte.
Wir schalten nun nach Taejeon und Jeju. Hallo, Studio Taejeon? Ja, hier ist Taejeon. Herr Ho Hyun-chol ist im Studio.
Das ist mein Bruder. Er hat mich damals beim Friseur zurückgelassen.
Stimmt genau.
Es war ein bewölkter Tag.
Ja, richtig.
So wurden Geschwister aus verschiedenen Städten nach 30 Jahren live im Fernsehen wieder vereint.
Dein Nachname ist nicht Kim, sondern Ho. Dein Name ist Ho Hyun-ok.
Ich habe all die Jahre gelebt, ohne meinen echten Namen und mein wahres Alter zu kennen. Jetzt gibt es nichts, das ich mir noch wünschen könnte.
Die ganze Nation hörte ihre Geschichte und weinte und jubelte mit ihnen vor dem Fernseher. Die Einschaltquote dieser Folge erreichte einen Rekordwert von 78%. Professor Oh Jae-yeon erklärt die Gründe für den Erfolg der Sendung.
Es gab so viele getrennte Familien. Seit dem Waffenstillstand waren erst 30 Jahre vergangen. Eine tragische Folge des Krieges waren zerrissene Familien. Deshalb wurden so viele Zuschauer von dem Programm angezogen. Der zweite Faktor für das große öffentliche Interesse war die fortschrittliche Rundfunktechnologie. Getrennte Familien hatte es schon lange gegeben, aber kein wirklich praktikables Mittel, nach ihnen zu suchen und sie wieder zusammenzuführen. Dann kamen die 1980er Jahre, in denen die Haushalte mit Fernseher in Korea nahezu 100% erreichten. Und auch Koreas fortschrittliche Live-Übertragungstechnologie war Teil der Lösung. All diese Faktoren führten zum durchschlagenden Erfolg des Programms.
Außenwände, Pfeiler und Fenster des KBS-Gebäudes waren mit Suchplakaten bedeckt. Später selbst der Boden voller Flugblätter. Manche trugen Tafeln mit Namen ihrer Vermissten wie wandelnde Werbeschilder. Am dritten Sendetag meldeten sich Freiwillige als Helfer, medizinisches Personal, Schreibkräfte. Unternehmen spendeten Fernseher, Toiletten, öffentliche Telefone. Einzelpersonen brachten Zugtickets, Wasser, Snacks und Ventilatoren. Die Sendung fand weltweite Beachtung. Journalisten aus 25 Ländern waren im KBS-Pressezentrum. Die vier größten Nachrichtenagenturen AP, UPI, AFP, Reuters sowie viele internationale Medien berichteten. Produzent Iwon Gun erklärt.
Menschen klebten ihre Plakate an Wände und Böden. Sie blieben vor Ort, schliefen dort, aßen dort. Viele ausländische Reporter kamen und brachten sogar Sonderberichte heraus. US-Präsident Reagan erwähnte die Sendung in einer Rede, um der Welt das Ausmaß der Tragödie zu zeigen.
Getrennte Familien finden zusammen wurde 138 Tage lang gesendet, 453 Stunden und 45 Minuten, vom 30. Juni 1983, 22.15 Uhr, bis zum 14. November, 4 Uhr morgens. Es war die längste Live-Sendung zu einem Thema weltweit. Sie steht bis heute im Guinness-Buch der Rekorde. Insgesamt wurden 100.952 Fälle eingereicht, 10.189 Wiedervereinigungen fanden statt. Es war das größte Programm zur Zusammenführung getrennter Familienmitglieder weltweit. Auf dem Weltjournalistenkongress 1983 in Cartagena, Kolumbien, wurde die Sendung als humanitärstes Programm des Jahres ausgezeichnet. 1984 erhielt KBS als erster Sender den Gold Mercury International Honorum Award for Peace. Professor Oh Jae-yeon erläutert die Bedeutung.
Damals sah die Welt Korea als armes Land, das unter Kriegsfolgen litt. Doch diese Sendung zeigte, dass die Koreaner ihr Schicksal nicht einfach hinnahmen, sondern versuchten, es aus eigener Kraft zu überwinden.
Das bewies der Welt Koreas Energie und Willenskraft.
...2015 wurden die Sendematerialien ins UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. 20.522 Datensätze, darunter 463 Videobänder mit 453 Stunden und 45 Minuten Sendezeit. Produzentenjournale, Bewerbungen, Memorabilia, Audiokassetten, Fotos. Han Kyung-gu, ehemaliger UNESCO-Generalsekretär.
Diese Archive sind für die UNESCO wichtig, denn sie dokumentieren Kriegsgreuel, Leid und Schmerz.
Getrennte Familien finden zusammen, fand weltweit Anerkennung. Hyun Ji-min vom KBS Archiv.
2862건 정도의 기록물로 이제 실물 자료로는 보관을
Wir lagern in unserem Archiv etwa 20.862 analoge Aufzeichnungen in Form von Videobändern, Audiokassetten und Fotografien. Die Originalaufnahmen werden in eigenen Kassetten aufbewahrt und in einem Raum gelagert, der konstant auf 20 Grad Celsius und 50% Luftfeuchtigkeit gehalten wird. Die Videobänder wurden im Jahr 2010 in digitale Dateien umgewandelt. Sie sind über das KBS-Archivsystem auf unserer Homepage und unserem YouTube-Kanal verfügbar. Sämtliches Videomaterial ist der Öffentlichkeit frei zugänglich.
YouTube를 통해서 이제 국민 여러분들도 다 보실 수 있게 지금 모든 영상을 전량 공개를 하고 있습니다.
40 Jahren gelang es der KBS-Sondersendung Getrennte Familien finden zusammen, Angehörige zu vereinen, der Welt die Tragödie des Krieges zu zeigen und eine nachhaltige Friedensbotschaft zu vermitteln. Sie hörten den 20. Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit, Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.